Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, ich bin Clemens Bär aus der Redaktion des Private Banking Magazins und habe natürlich auch heute wieder einen Co-Moderator für die neue Folge der PBM Kapitalansage vor mir sitzen.
Genau, und das bin dann wohl ich. Mein Name ist Torben Lippert und wir melden uns wieder aus dem Podcast-Studio im mittlerweile doch sehr herbstlichen Hamburg.
Aus einem sehr kalten
Podcast-Studio. Genau, kalt ist es auch im Podcast-Studio und vor der Tür, glaube ich. Ja, und wir hatten wieder eine relativ volle Woche hinter uns, eben bei herbstlichem Wetter, die leider mit einer etwas traurigen Nachricht startete, denn Friedrich von Metzler ist verstorben. Der Frankfurter Privatbankier wurde 81 Jahre alt und seine Familie ist ja seit mittlerweile hunderten von Jahren Gesellschafter des Bankhaus Metzler.
Ja, ich habe in der vergangenen Folge der PBM-Kapitalansage von dir und Lennart gehört, Torben, dass ihr von den richtigen News nochmal einen kurzen News-Ticker gegeben habt. Da auch diese Woche viel passiert ist, wiederholen wir das, würde ich sagen. Und du darfst sogar anfangen.
Sehr gerne. Und ich starte mit einem der Markttests, denn die Fuchsrichter-Prüfinstanz hat die besten Banken und Vermögensverwalter gekürt. Verraten kann ich, gewonnen hat ein Duo diesmal, also zwei Sieger. Wer genau das ist, das können Sie dann bei uns online nachlesen. Also klassischer Cliffhanger.
Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht.
Ja, okay, genau.
Da kannst du es auch nochmal nachlesen. Bei LinkedIn von einer Bank gelesen. Also die zweite kenne ich noch nicht. Ich mache dann weiter mit der HRK Lunes, die einen Standortleiter für Frankfurt ernannt hat. Thorsten Kubal wechselt von Rothschild und Co. zu dem Vermögensverwalter. In sein Team kommen noch drei weitere Berater im Laufe des kommenden Jahres.
Dann Fluktuation bei der Deka. Der Leiter des institutionellen Geschäfts und einige weitere Mitarbeiter haben den Asset Manager verlassen. Zuvor hat es eine Umstrukturierung gegeben und Dieter Karls leitet nun interimistisch das institutionelle Geschäft.
Und jetzt lass uns doch etwas ausführlicher werden.
Etwas ausführlicher werden wir jetzt zuerst bei Cuplix aus München, denn das WealthTech bekommt dann doch relativ viel Geld von einem französischen Beteiligungsunternehmen. 25 Millionen Euro nämlich steckt Partech in die Softwarefirma. Und Cuplix, für die, die das nicht wissen, die entwickeln Vermögensverwaltungssoftware für Family Offices und Privatbanken.
Dann frage ich mal ganz flapsig, wozu braucht Cuplix denn so viel Geld?
Das Witzige ist, sie brauchen es eigentlich gar nicht unbedingt, zumindest sagt Co-Gründer Kai Linde das. Der hat mir erklärt, dass man aus einer Position der Stärke komme und das Investment an sich nicht benötigt hätte. Aber, und das ist das, was dann deine Frage beantwortet, es hilft laut Linde dabei, die Internationalisierung, die man geplant hat, deutlich schneller voranzutreiben.
In welche Märkte soll es denn dann jetzt gehen?
Erstmal in Europa, nach Frankreich, Schweiz und UK, später dann auch in den Nahen Osten und nach Asien. In der Schweiz hat Cuplix dann tatsächlich sogar schon losgelegt und den ersten Mitarbeiter eingestellt. Und mit dem weiteren Geld wollen sie jetzt vor allem neue Leute für den internationalen Vertrieb einstellen in den genannten Märkten und die Produkte weiterentwickeln. Insgesamt betreut Cuplix übrigens schon ein Vermögen von mehr als 300 Milliarden Euro. Unter anderem auch für die Deutsche Bank, die seit 2019 auch Investor bei Cuplix ist.
Und das bleibt sie auch, nachdem Partech einsteigt?
So ist der Plan. Sowohl Partech als auch die Deutsche Bank sollen Minderheitsinvestoren sein. Die Mehrheit des Unternehmens halten dann immer noch die Gründer, also Kai Linde, Philipp Pötzl und Matthias Lindermeier.
HQ Trust stellt drei neue Berater ein. Ab dem 1. Januar ist Thomas Rüschen als Seniorberater für das Multifamily Office der Familie Harald Quandt tätig. Rüschen war mehr als 10 Jahre beim Deutsche Oppenheim Family Office, davon gut 5 Jahre und bis 2020 als Vorstandsvorsitzender. Derzeit ist er unter anderem Beiratsvorsitzender von Nixdorf Kapital sowie Seniorberater von McKinsey.
Ja, damit holt sich HQ Trust, das darf man dann bei aller journalistischen Distanz natürlich sagen, eine ganze Menge Erfahrung ins Team.
Ja, Erfahrung ist ja immer ein Wort, was wir bei Personalmeldung versuchen zu vermeiden, aber ja. In diesem Fall würde ich dir da recht geben. Und das gilt auch übrigens für die beiden anderen Zugänge im Aprilwechsel, nämlich Katja Gilbers und Roland Eller zu HQ Trust. Beide starten als Executive Partner in Bad Homburg und kommen von Rüschens altem Arbeitgeber, dem Deutsche Oppenheim Family Office. Katja Gilbers war 12 Jahre als Mandantenbetreuerin beim Deutsche Oppenheim Family Office tätig. Roland Eller hat rund 10 Jahre vermögende Privatkunden für die Deutsche Banktochter beraten.
Sagt dir der Name Julia Wiens etwas?
Ah, da klingelt was, aber du wirst mir das sicher gleich mehr erzählen.
Ja, ist auch natürlich, dass da was klingelt, aber du vielleicht noch nicht den Namen ganz drauf hat. Denn Julia Wiens ist seit diesem Jahr Exekutivdirektorin bei der BaFin und da zuständig für die Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht. Und sie hat deswegen jetzt quasi auch das erste Mal so bei der Jahrestagung der Versicherungsaufsicht ein wenig Bilanz gezogen, was sie vorhat und wo in der Kapitalanlage von Pensionsfonds und Versicherungen noch Risiken lauern.
Mein Tipp für die Risiken, denn über das ein oder andere schiefgelaufene Projekt haben wir in den vergangenen Monaten berichtet, Immobilien.
Das stimmt und man kann es sogar noch ein bisschen spezifizieren. Im Speziellen sprach Wiens nämlich von Gewerbeimmobilien, die in der einen oder anderen Bilanz der Versicherer noch Schaden ausrichten können. Ich nenne das wohl prominenteste Beispiel mal der Elbtower bei uns vor der Tür quasi hier, bei dem ja auch die Signal Iduna zu den Geldgebern zählte. Und dass es weitere solcher Fälle geben könnte, das hält Wiens auch für realistisch. Die Risiken für Versicherer mit einem großen Bestand an Gewerbeimmobilien blieben weiterhin hoch. Und deshalb hat die BaFin die Versicherer in den vergangenen Erhebungen quasi zum Kapitalanlageverhalten auch nochmal explizit zu ihren Investitionen in die Gewerbeimmobilien befragt. Das Fazit laut Wiens, insgesamt sind die Risiken dennoch beherrschbar.
Was hat denn Wiens noch durchblicken lassen in Bezug auf die Kapitalanlage?
Mal losgelöst vom regulatorischen Teil, also Stichwort IRRD und Solvency II Review, geht es natürlich auch so ein bisschen um den Zinsanstieg, der der Branche geholfen hat. Und dann gibt es noch eine Sache, auf die sie angesprungen ist, nämlich auf alternative Anlagen in den Portfolios. Man wolle besser verstehen, was die Unternehmen in ihren Limitsystemen einbauen, wie sie die Überwachungssysteme funktionieren lassen. Und außerdem will sich die BaFin ansehen, wie die Unternehmen ihre strategische Asset Allocation herleiten. Und Wiens will auch die verschiedenen Marktszenarien angucken, quasi von heute hinweg, und schauen, was die dann für die Kapitalanlage der Versicherer und der Pensionsfonds bedeuten können.
Im Herbst ist ja nicht nur jedes Jahr die Jahrestagung der Versicherungsaufsicht, auf der jetzt Frau Wiens gesprochen hat, sondern die BaFin veröffentlicht auch einen Teil ihrer Ergebnisse als Statistik. Wir stellen daraus jedes Jahr eine Topliste der größten Pensionsfonds und Pensionskassen auf und die verlinken wir auch in der Folgenbeschreibung.
Genau, und jetzt sind wir durch mit den News, wir bleiben aber trotzdem ein bisschen bei der BaFin und mischen noch ein bisschen Betrug hinzu. Clemens, was hast du vorbereitet?
Also vorweg, Eigenlob stinkt, aber ein bisschen muss ich mir diese Woche mal auf die Schulter klopfen für mein journalistisches Näschen. Ich habe diese Woche nämlich aus einer spröden Insolvenzmeldung drei Geschichten gemacht. Und eine wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Zunächst ging es, wie gesagt, um eine Meldung über die Insolvenz eines Vermögensverwalters, der Falcon Vermögensverwaltung. Das Frankfurter Unternehmen ist seit Oktober in einem Insolvenzverfahren. Dann stand die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Vermögensverwalter Insolvenz anmeldet? Da herrschen nämlich vor allem auf Anlegerseite viele Missverständnisse. Also was geschieht mit den Kundengeldern? Warum sind sie nicht Teil der Insolvenzmasse? Wer kann auf das Depot dann zugreifen? Diese Fragen hat mir Nero Knapp, Justiziar beim Verband Unabhängiger Vermögensverwalter, beantwortet. Da empfehle ich die Lektüre. Link packen wir auch in die Shownotes.
So, und ich habe schon gesagt, ich warte auf den Betrug. Der fehlt mir jetzt allerdings noch. Was ist die dritte Geschichte?
Ja, die hat sich dann ergeben, weil ich von der Falcon Vermögensverwaltung keine Antwort auf meine Anfrage zur Insolvenz bekommen habe. Daraufhin habe ich mir dann die Website nochmal etwas genauer angeschaut und wurde doch etwas stutzig.
Warum denn?
Ja, um es vorwegzunehmen, die Website war gefälscht. Deshalb konnte ich auch gar keine Antwort bekommen, weil logischerweise die E-Mail-Adresse auch nicht den Unternehmensvertretern gehörte. Aber das fällt gar nicht unbedingt auf den ersten Blick auf, denn die Texte waren sprachlich korrekt, keine auffälligen Rechtschreibfehler, wirkten aber dann doch sehr generisch, wenn man sich das nochmal alles durchgelesen hat. Also es klang nach KI, man hat auf der Website nicht erfahren, an wen sich der Vermögensverwalter eigentlich richtet, an welche Kundengruppen und welche Dienstleistungen angeboten werden.
Ja, hast du mal ein Beispiel von der Website, dass man da ein Gefühl für kriegt?
Ja, die ist auch noch online. Deswegen habe ich mal nochmal was runterkopiert. Ganz oben auf der Startseite heißt es, unser Erfolg beruht auf einem starken Engagement für herausragenden Kundenservice, den Einsatz modernster Technologien und ein hochmotiviertes Expertenteam. Unsere Finanzspezialisten sind nicht nur erfahren, sondern auch bestrebt, ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern und stets über die neuesten Entwicklungen in der Branche informiert zu bleiben. Also ich hoffe, da erkennt sich jetzt kein Vermögensverwalter wieder, beziehungsweise seine Homepage.
Ja, wir sind ja immer um sprachliche Prägnanz bemüht. Die findet man ja teilweise auf den normalen Websites auch nicht, aber das klingt ja wirklich schon sehr nach ChatGPT, erste Generation gefühlt. Und das alleine ist ja trotzdem noch kein Beweis dafür, dass die Website gefälscht ist. Also wie gesagt, die sprachliche Prägnanz, die fehlt ja auch an anderen Stellen manchmal.
Ja, aber dann schaut man noch mal ein bisschen genauer drauf. Unter anderem bin ich dann nämlich bei den Kundenerfahrungen gelandet, die da zitiert werden, auch mit kleinen Bildchen und Namen der Kunden. Unter anderem ein Dr. Johannes Richter, der die Zusammenarbeit mit Falcon Lob. Das war ein großer Gewinn für unsere Stiftung, heißt es da. Ja, und ich habe mal das Bild gespeichert und in eine Google-Rückwärtssuche gegeben. Und dann kam dann doch heraus, okay, das ist kein Stiftungsmanager, sondern ja ein Arzt an einem Erfurter Klinikum mit anderem Namen. Er ist nicht Johannes Richter. Ein anderer Herr, der von der persönlichen Betreuung und maßgeschneiderten Lösungen schwärmt, der ist Spezialzuchtrichter für die Rasse Gordon Setter im Verband für das deutsche Hundewesen. Und lebt soweit ich das herausbekommen habe, in Essen. Ich glaube, da besteht auch keine Verbindung zu dem Frankfurter Vermögensverwalter.
Ja
und dann habe ich mal die Telefonnummer gewählt, die auf der Website angegeben war. Also wir reden hier, wie gesagt, von einem Frankfurter Unternehmen, dessen Homepage gefälscht wurde und die Telefonnummer war eine Berliner Vorwahl. Und da können wir jetzt auch einfach nochmal anrufen.
Hallo und herzlich willkommen bei der Drechsel und Stähle Vermögensverwaltung GmbH. Leider sind aktuell alle Leitungen belegt oder Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Bitte hinterlassen Sie uns nach dem Signalton eine Nachricht mit Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und Ihrem Anliegen. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen angenehmen Tag.
Ja, wir haben es gehört. Leider ruft man da jedes Mal außerhalb der Geschäftszeiten an. Ich habe dieses Unternehmen noch nicht erreicht, diese elektronische Mailbox. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, wer ist denn jetzt die Drechsel und Stähle Vermögensverwaltung? Die gibt es wirklich. Die sitzt in Sindelfingen in Baden-Württemberg und hat aber nichts mit der Falcon Vermögensverwaltung zu tun.
Also, um das jetzt nochmal festzuhalten. Wir haben ja gerade eine Berliner Nummer angerufen, die scheinbar, wenn man jetzt der Website Glauben schenkt, einem Frankfurter Vermögensverwalter gehört. Und diese Nummer führt dann auf den Anrufbeantworter eines baden-württembergischen Vermögensverwalters.
Ja, es ist sehr verwirrend. Und Martin Stähle, der Geschäftsführer der Drechsel und Stähle Vermögensverwaltung, vor dem ich dann doch noch die richtige Nummer ausfindig machen konnte, war auch sehr skeptisch, als ich mich bei ihm gemeldet habe und dann auch erstmal erklärt habe, wie ich jetzt zu ihm komme.
Ja, das kann ich aber auch verstehen. Also wenn da auf einmal jemand anruft und sagt, ja, mit Falcon und Berlin und sonst was, da kann ich Ihnen schon nachvollziehen.
Ja, vor allem wenn man dann bedenkt, was Herr Stähle in diesem Jahr schon erlebt hat. Der hat nämlich am 12. September dieses Jahres einen Anruf von der Bundesbank bekommen. Da stand eine Bundesbankprüfung an bei seinem Unternehmen und dabei ist etwas aufgefallen. Im Vorfeld hatte Drechsel und Stähle angegeben, richtigerweise muss man sagen, angegeben, keine eigene Homepage zu haben. Und die Prüfer haben dann eben doch eine gefunden.
Die sicherlich dann auch gefälscht war, oder?
Richtig.
Was haben die denn dann gemacht?
Ja, erstmal konnten sie schnell klarstellen, dass es nicht die eigene Website ist. Martin Stähle hat dann am kommenden Tag Anzeige bei der Kriminalpolizei erstattet und die gefälschte Website der BaFin gemeldet. Und derzeit liegt das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart.
Jetzt ist natürlich die Frage, sah diese Homepage denn ähnlich aus wie die der Falcon Vermögensverwaltung?
Ich habe sie selbst nicht gesehen, weil das LKA oder BKA, so hat Herr Stähle von der Kriminalpolizei gehört, schnell dafür gesorgt hat, dass diese Seite offline genommen wurde. Auch das ist nicht selbstverständlich. Das hat 10 Tage gedauert, dass es so schnell funktioniert. Aber Herr Stähle hat gesagt, dass die Website sehr umfangreich und professionell gestaltet war. Und im Impressum waren die Gesellschafter, die Handelsregisternummer, die korrekte BaFin-ID angegeben. Auch dort wurde, wie auf der gefälschten Seite der Falcon Vermögensverwaltung, die Berliner Friedrichstraße 155 als Anschrift genannt. Also da waren mutmaßlich die gleichen Betrüger am Werk.
Ja, und dann sind wir eigentlich bei einem relativ großen Thema, nämlich dieses Thema digitale Risiken. Und das ist für die BaFin, über die wir jetzt ja gerade auch schon kurz einmal gesprochen haben, sowieso ein Riesending geworden. Und jetzt nochmal Rückbezug auf das, was wir im Newsblog besprochen haben. Die BaFin-Exekutivdirektorin Julia Wiens hat auch für die institutionelle Kapitalanlage vor Cyberrisiken gewarnt, wobei es da natürlich vor allem auch um Hackerangriffe geht. In dem Fall jetzt hier mit den Vermögensverwaltern ist es ja eher das, was man dann als Social Engineering bezeichnet. Oder liege ich da falsch?
Ja, da hast du recht. Und dieser Begriff bedeutet, dass Betrüger versuchen, in einem digitalen Umfeld die Fehlerquelle Mensch auszunutzen. Also sie bieten auf den ersten Blick glaubhafte Szenarien an, auf die Menschen dann hereinfallen, so wie es dann beim klassischen Enkeltrick ja auch ist oder bei diesen Websites. Also was man ja früher immer gelernt hat, schauen, ob die Seite ein Impressum hat. Allein das beweist eben nicht, ob das eine seriöse Website ist, weil sich diese Betrüger dann wirklich auch aus dem Handelsregister bedienen und ja auch alle Daten von da ziehen.
Ja, also ich meine, du hast ja auch angerufen in dem Glauben, dass das die richtige Adresse gewesen wäre und die richtige Nummer und bist dann ja quasi erst ein bisschen stutzig drauf geworden. es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, dass es sowas gibt. Also wir lesen ja häufiger bei uns in der Redaktion die Meldungen von der BaFin, dass es beispielsweise gefälschte Websites gibt oder dass Unternehmen gibt, die ohne Erlaubnis mit ja gleichem Namen oder ähnlich klingendem Namen wie große Banken oder Asset Manager tätig sind. Unsere Schwesterredaktion Das Investment, das sei an der Stelle erwähnt, sammelt diese Warnungen ja auch monatlich. Die Frage ist ja nur, lässt sich denn auch nachweisen, dass dieses Social Engineering oder dieser Betrug bei Vermögensverwaltern immer häufiger auftaucht?
Ja, das habe ich die BaFin natürlich gefragt. Die Antwort, also die Behörde führt keine genaue Statistik, aber die Zahl solcher Fälle habe in den vergangenen 18 Monaten schon zugenommen. Und weil wir nun ja auch über so einen Fall gestolpert sind, haben wir die Website der BaFin gemeldet, die dann jetzt nach 1,5 Wochen, eine Stunde ungefähr vor dieser Aufnahme auch reagiert hat und ja vor der falschen Website gewarnt hat.
So, jetzt ist natürlich die Frage, ob man bei einem so wichtigen Thema erstens nicht sowieso mal gucken müsste, ob man da eine Statistik drüber führt, wenn es tatsächlich relevanter wird. Und zweitens ist natürlich auch die Frage, ob man da nicht sogar schneller sein muss, um solche Betrugsfälle zu verhindern. Also wir sagen jetzt zum Beispiel, bei diesem Fall in so einem Umfeld Vermögensverwaltung reicht es ja, wenn das einmal funktioniert. Ja, so ein Enkeltrick, da geht es dann vielleicht um 1.000, 2.000 Euro. Wenn man jetzt sagt, man möchte ein Vermögensverwaltungsmandat abschließen, dann geht es ja auch um 100.000 Euro teilweise.
Ja, da hast du recht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Kalkül, dass es dann eben einmal funktioniert. Mhm. Man wundert sich dann ja aber auch schon so ein bisschen über die Naivität mancher Anleger und Verbraucher. Nero Knapp vom VOV hat mir von einem Fall berichtet, in dem ein nervös gewordener Anleger beim Verband angerufen hat und gefragt hat, was eigentlich mit dem VOV-Mitglied XY sei, der sich nicht mehr meldet. Und ja, der Anleger hatte dann den Scheinvermögensverwalter, der sich auf einer Fake-Website als VOV-Mitglied ausgegeben hat, tatsächlich Gelder in 6-stelliger Höhe überwiesen.
Also genau der Fall, ja.
Wobei man muss an dieser Stelle ja auch betonen, Vermögensverwalter sind gar nicht befugt, Kundengelder direkt entgegenzunehmen. Mhm. Aber zurück zu deiner Frage zur Warnung und Löschung dieser Website. Das Problem ist ja, dass die Geschwindigkeit im Digitalen extrem hoch ist. Ich habe ja schon gesagt, dass viele der Texte so klangen, als wären sie von einer KI geschrieben worden. Und Ähnliches ist dann natürlich auch für andere Bestandteile eines solchen Betrugs möglich. Die Website ist ja erstmal nur das Schaufenster. Mhm. Die Stimme am Anrufbeantworter, generierte Bilder, Kundentestimonials, die ich beschrieben habe. Ja, die ganze Website lässt sich eigentlich innerhalb von Minuten durch eine KI bauen und auch am Fließband bauen. Das sind alles skalierbare Prozessschritte und die lagern die Betrüger teilweise eben auch an externe Dienstleister aus, die das dann massenhaft umsetzen. Dieser Trend hat auch einen Begriff und der heißt Crime as a Service.
Ja, jetzt haben die Betrüger ja einmal ausgenutzt, dass die Vermögensverwaltung pleite ist, also in dem Fall Falcon, und einmal, dass die Vermögensverwaltung keine eigene Website hat. Mein Impuls wäre nun, eine Mitschuld können die Vermögensverwalter dann ja in dem Fall eigentlich gar nicht tragen, wenn jetzt jemand zu Schaden kommt, oder?
Ja, das ist natürlich eine Sorge, die man haben kann. Und das habe ich Thomas Feil gefragt, der ist Fachanwalt für IT-Recht. Und seine Einschätzung war eigentlich, wenn die jeweiligen Vermögensverwalter alle üblichen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Webseiten erfüllt haben, dann gibt es wohl auch keinen Rechtsanspruch potenzieller Kunden, die Geld an Betrüger bezahlt haben. Um Regressansprüche durchzusetzen, müssten die Kunden dann nachweisen, dass die echten Vermögensverwalter schuldhaft Pflichten verletzt haben. Das ist in der Praxis eigentlich nicht möglich.
Aber gibt es denn einen Schutz vor solchen Betrügern?
Ja, laut Feil können sich Vermögensverwalter natürlich ähnliche Domains sichern, die sie dann aber nicht benutzen. Das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. Die können sich dann die Betrüger nicht mehr schnappen. Aber selbst dann können Betrüger über Umwege noch Social Engineering-Szenarien bauen, die Kunden in die Irre führen. Wenn Vermögensverwalter übrigens solch einen Betrug bemerken, sollten sie auf der eigenen echten Homepage warnen und die BaFin und die Staatsanwaltschaft informieren.
Und ehrlich gesagt, da grätsche ich mal da rein, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns informieren, wenn Ihnen mal sowas auffällt. Also in dem Fall muss man ja sagen, es war ein glücklicher Zufall oder unglücklicher Zufall. Aber es ist natürlich auch immer wichtig, wenn irgendwer sowas mitkriegt, dass man sich meldet und gerne auch bei uns. Wir kümmern uns dann um alles andere, wie Kollege Clemens Bär jetzt ja gezeigt hat.
Wenn Ihnen also was auffällt, melden Sie sich gerne bei uns unter redaktion@private-banking-magazin.de oder über LinkedIn. Da sind wir immer erreichbar.
Genau, oder über Telefon, denn in unserem Impressum steht die richtige Nummer drin.
Richtig, da landet man bei keiner Mailbox.
Ja, genau. So, und dann müssen wir natürlich auch nochmal Werbung machen für unsere Podcast-Kollegen, denn wir sind ja nicht die Einzigen, die hier vor dem Mikro sitzen. Unternehmerberater Jörg Plesse, der auch häufiger mal bei uns als Gastautor schreibt, der war im Podcast Das große Bild von Kollege Christian Hammes zu Gast. Thema: die oft schönfärberische Nachfolge- und Strategieberatung für vermögende Familien. Und wann sie eben nicht schönfärberisch, sondern nötig ist, hören Sie da doch gerne mal rein.
Gleiches gilt für die neue Folge der Finanzgourmet. Jürgen Schmidt ist zu Gast im Podcast von Oliver Morath und Caroline Zalkas und erzählt seine Geschichte. Sie kennen den ehemaligen Derivatehändler sicher von LinkedIn. Mit Bank im Bad erreicht er Hunderttausende auf dem Netzwerk.
Genau. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage am Ende der Woche: Was steht bei dir nach dieser aufregenden Recherche an?
Ja, es wird weiter aufregend. Ich bin Samstagabend im Volkspark, meine Schalker spielen auswärts und ich hoffe, dass jetzt die endgültige Wende gelingt, nachdem man zumindest vor 2 Wochen mal zu Hause gegen Ringsburg gewonnen hat.
Ah, okay, das klingt auch ganz gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich deiner Recherche mehr Aussicht auf Erfolg beigemessen habe als dem Unterfangen. Aber das kannst du ja verkraften, ja. Genau, ich bin tatsächlich nämlich sogar in Frankfurt unterwegs. Also falls noch jemand Tipps hat für die beste Apfelweinkneipe, dann gerne an die Kontaktdaten, die oben genannt worden sind.
Redaktion@
private-banking-magazin.de. Ich gucke da noch schnell rein.
Wir freuen uns alle.
Genau. Und das leite ich dann auch natürlich vertrauensvoll an die Kollegen weiter.
Ajo, dann viel Spaß in Frankfurt.
Ja, Gude aus Hamburg. Nein, wir sagen natürlich, wie wir es immer sagen.
Tschüss aus Hamburg.